Liebe Gemeinde, liebe Besucher, alle, die heute hierher gekommen sind, seid ganz herzlich willkommen. Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen. Und es ist schön, dass wir uns heute versammelt haben, um darüber nachzudenken, was Gott uns in seinem Wort, in dem Evangelium über die Versöhnung, die in Jesus Christus von Gott selbst erworben wurde, zu sagen hat. Und wir möchten zusammen das Wort Gottes aufschlagen und aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 15 bis 16 lesen. 15 bis 21. Das ist die Seite 1302 in der Schlachter 2000 Übersetzung. Wenn du eine andere Bibel hast, wahrscheinlich in der Nähe, irgendwo da. Aber 2. Korinther 5, 15 bis 21. Ich möchte uns das Wort lesen und dann noch einmal beten. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir für dieses teure Wort, das du uns heute auch gibst. Wir danken dir, dass wir dieses Privileg und das große Vorrecht haben, dein Wort in unseren Händen halten zu dürfen und zu sehen, was du getan hast durch das Werk deines geliebten Sohnes Jesus Christus, in dem du eine große und wunderbare Versöhnung eingebracht hast. Herr, wir bitten dich um Gnade, dass du mit uns bist jetzt, wenn wir dein Wort betrachten. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Augen, Herr, damit wir sehen, das, was wir auch gesungen haben, die Herrlichkeit des Christus. Und damit wir die Versöhnung besser und mehr verstehen, indem wir in dein Wort gehen. Herr, schenk uns Gnade dazu, sowohl zum Reden als auch zum Hören. Zu deiner Ehre bitte ich dich. Und im Namen Jesu. Amen. In Vers 17, ich möchte diesen Vers nochmal lesen, sagt Paulus, darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Paulus denkt hier oder spricht darüber, dass diejenigen, die an Christus glauben, diejenigen, die Gott vertrauen, die dem Evangelium glauben, das, was in dem Evangelium geschrieben ist und in Christus ihre Ruhe gefunden haben. So wie Christus gesagt hat, kommt her zu mir, die ihr alle mühselig und beladen seid, ich möchte euch Ruhe geben. Und Paulus sagt, diejenigen, die diese Ruhe gefunden haben und vertrauen dem, was im Evangelium und in dem Wort Gottes geschrieben steht, sie sind zu einer neuen Schöpfung geworden. Sie sind von Gott zu einer neuen Schöpfung gemacht. Und so kann man sagen, und das sagt Paulus damit, bestimmt das Kreuz und derjenige, der auf diesem Kreuz hing, nämlich Jesus Christus, wer wir als Gläubige sind. Wer wir als diejenigen sind, die dem glauben, was im Evangelium steht. Es ist sehr wichtig zu verstehen, was Gott durch das Kreuz, durch seinen Sohn gemacht hat. Und der Apostel Paulus, er möchte, dass wir in diesem Zusammenhang, besonders in diesem Text, den wir jetzt heute auch schon gelesen haben, besonders drei Dinge verstehen. Und diese drei Dinge habe ich mir wie folgt aufgeschrieben. Das erste, was Paulus möchte, dass wir verstehen, ist, Was hat Gott, der Vater, durch das Kreuz getan? Als zweites möchte Paulus, dass wir verstehen, wie Gott die Versöhnung hervorgebracht hat. Wie hat Gott, der Vater, die Versöhnung bewirkt? Und als drittes möchte er, dass wir verstehen, wozu hat Gott uns mit sich selbst versöhnt. Also mit anderen Worten, dieser Text antwortet uns auf drei W-Fragen. Was, wie und wozu? Und ich habe das Thema auch so genannt, wie kannst du mit Gott versöhnt werden? Wahrscheinlich hast du darauf geachtet, als wir diesen Text gelesen haben, dass besonders das Wort Versöhnung oder versöhnt oder versöhnen in diesem Text oft vorkommt, nämlich fünfmal. Wir lesen im Vers 18, dass Gott uns mit sich selbst versöhnt hat. Im Vers 19 lesen wir noch einmal, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Und dann lesen wir auch wieder im Vers 19, dass Gott das Wort der Versöhnung in uns legt. Also wieder das Wort Versöhnung. Und als Folge daraus, im Vers 20 sagt Paulus, sind wir die Botschafter an Christi Statt und bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Also das Wort Versöhnung ist hier auf jeden Fall das Hauptwort oder das Schlüsselwort, um das Paulus seine Worte hier herum baut und uns diese drei Wahrheiten deutlich machen möchte. Was hat Gott da getan? Wie hat er es getan und wozu? Und so kommen wir zum ersten Punkt. Was tat Gott der Vater am Kreuz? Wenn wir über das Kreuz nachdenken, über das Nachdenken, wer am Kreuz gestorben ist, über darüber nachdenken, was da passiert ist damals vor über 2000 Jahren, wo diese Finsternis für drei volle Stunden eingetreten ist und man nichts gesehen hat und plötzlich hat man ein Erdbeben erlebt, die Menschen, die dort gelebt haben und die Priester, die in den Tempel waren zu der Zeit, sie sehen, wie der Vorhang in das Allerheiligste von oben nach unten entrissen oder entzweit wurde. So fokussieren wir uns oft, wenn wir über das Kreuz nachdenken, auf das, was Jesus getan hat. Und das ist zweifelsohne richtig. Wir müssen darüber nachdenken, was Christus getan hat, wer Christus ist, wann er gelebt hat und was er überhaupt getan hat und was die Folge nun dessen ist. Aber Paulus möchte genauso oder eigentlich in diesem Text die Betonung darauf legen, dass wir darüber nachdenken, wenn wir über das Kreuz nachdenken, was Gott, der Vater, in dem Kreuz getan hat. Und ich möchte uns das kurz vor die Augen malen, damit wir von dem Text das selbst verstehen können. Im Vers 18 sagt Paulus, das alles aber kommt von Gott. Und hier ist der Vater gemeint. Dann lesen wir im Vers 19, dass Gott, der Vater, in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt. Also wieder die Initiative geht vom Vater aus. Und genauso auch im Vers 20 sagt Paulus, so sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst, wieder Gott der Vater, durch uns ermahnt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Paulus legt die Betonung darin, in dem Verständnis des Evangeliums, in dem Verständnis, was am Kreuz geschehen ist, auf Gott den Vater. Und er richtet unsere Aufmerksamkeit auf die Liebe und auf die Barmherzigkeit des Vaters. Manchmal haben wir das folgende falsche Verständnis vom Kreuz. Christus war so liebevoll und gnädig und freundlich und er versuchte, einen zornigen Gott zu besänftigen, indem er die Welt liebte und am Kreuz starb für die Welt. Aber das ist nicht das ganze Bild oder das ist ein verzerrtes Bild vom Evangelium. Weil wir dort die Liebe Gottes des Vaters auslassen. Ja, Christus hat den Zorn des Vaters am Kreuz gestillt, indem er die Sünden auf sich genommen hat. Ja, am Kreuz wurde die Gerechtigkeit wiederhergestellt, weil Gott gerecht ist. Und wir lesen auch in Johannes 3, 36, dass wer glaubt, der hat Frieden mit Gott. Und wer nicht glaubt, auf dem bleibt der Zorn des Vaters. Ja, Gott ist nicht nur Liebe.
Gott ist auch ein zorniger Gott, es ist ein heiliger Zorn, den Gott hat. Aber wenn wir über das Evangelium sprechen, so beginnt das Evangelium mit der Liebe des Vaters. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Der Grund, warum der Sohn am Kreuz starb, war die Liebe des Vaters zu den sündigen Menschen. Gott, der Vater, wollte in dem Hingeben seines Sohnes der ganzen Welt, Männern und Frauen, Kindern, Mädchen und Jungen, allen Nationen auf dieser Welt, die es jemals gab, die es heute gibt und die es noch geben wird, präsentieren oder darstellen und deutlich machen, dass der Grund, wieso Jesus am Kreuz hing, die Liebe des Vaters zu den Sündern gewesen ist. Der Apostel Paulus möchte gerade in diesem Text, dass wir dies ganz bestimmt realisieren und uns daran erinnern, wenn wir über das Kreuz nachdenken. Vergesse nicht die Liebe des Vaters zu dir als Sünder, wenn du über das Evangelium nachdenkst. Und wir haben nicht nur hier an dieser Stelle gerade die Betonung, dass der Vater oder von ihm die Initiative im Evangelium und in der Errettung Jesu Christi ausgeht, sondern auch im Römer Kapitel 5. Wir haben diese Stelle schon gelesen. Ich möchte uns noch einmal ein Vers erinnern. Im Vers 8, im Römer Kapitel 5, Vers 8, hier heißt es so: Gott aber, und hier geht es wieder um den Vater, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gemäß Paulus, auch in diesem Vers, demonstriert der Tod Christi den Beweis der Liebe Gottes des Vaters zu den sündigen Menschen. Genauso lesen wir auch, wenn wir in Römer bleiben, Kapitel 8, Vers 32. Römer 8, Vers 32. Er, und hier geht es wieder um den Gott, den Vater, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wieder, es geht bei dem Dahingeben des Sohnes Gottes, Jesus Christus, zur Kreuzigung, zu dieser Stellvertretung, wo er anstelle von Sündern, anstelle von Menschen, die nicht an Gott glaubten, die nichts von Gott wollten, die nicht Gott dienen wollten, hat er die Liebe, hat Gott seine Liebe zu diesen Menschen präsentiert, indem er seinen Sohn ans Kreuz sandte. Und genauso erinnern wir uns vielleicht an eines der bekanntesten Verse in der Bibel, Johannes 3,16. Denn so sehr liebte Gott, und hier ist wieder der Vater gemeint, so sehr liebte Gott die Welt und gab seinen eingeborenen Sohn, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Vielleicht stellen wir uns die Frage, warum ist es wichtig, gerade wenn wir über das Kreuz, über das, was Jesus am Kreuz getan hat, nachdenken, warum ist es wichtig, nicht zu vergessen, dass die Initiative, dass überhaupt alles geschehen konnte, von Gott dem Vater ausging, dass es begründet war in der Liebe Gottes des Vaters zu der sündigen Welt. Weil, wenn wir anfangen zu realisieren, wer wir als Menschen sind, wenn wir anfangen zu sehen, wie finster unser Herz ist, wie es voll von schlechten Taten ist, von Lüge, von Stolz, von Niederträchtigkeit und von Bedrückung anderen gegenüber. Ganz gleich, was wir in unserem Herzen sehen. Und wenn wir anfangen, diese Dinge zu sehen, wenn Gott uns es durch sein Wort uns offenbart und wir anfangen uns zu sehen und anfangen verurteilt zu werden, dann beginnen wir zu realisieren, wer wir vor Gott sind. Und dann beginnen wir, Gott zu fürchten. Und wir beginnen Angst davor zu haben, zu Gott zu kommen. Weil wir meinen, dass wenn wir zu Gott kommen, wir das bekommen, was wir verdienen. Verderben. Verloren gehen. Verdammnis. Und wäre Christus nicht gewesen, wäre das die gerechte Strafe. Aber Paulus, deswegen betont Paulus das hier so sehr im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, dass die Initiative vom Vater ausgeht, dass er die Menschen geliebt hat. Warum? Weil die Liebe des Vaters macht deutlich, dass der Vater mehr bereit ist, uns zu vergeben, als dass wir bereit sind, um Vergebung zu bitten. Das macht Paulus hier damit deutlich, indem er auf den Vater die Aufmerksamkeit lenkt. Der Vater ist uns mehr bereit, bei weitem mehr bereit zu vergeben, als dass wir bereit sind, um Vergebung zu bitten. Dein himmlischer Vater, wenn du ihn als solchen kennst und ihn anbetest, hat den teuersten Preis bezahlt für dich, den teuersten Preis im ganzen Universum und dir in dem Geschenk des Todes seines Sohnes die Gerechtigkeit gegeben, die du niemals verdient hast. Er hat dich durch seinen Sohn Jesus Christus verschont. Er hat dich gerettet. Er hat das gerechte Gericht, was du verdient hast, auf seinen Sohn gelegt. Und so hat der Sohn Jesus Christus die Strafe getragen. Die Strafe für Religion. Die Strafe für die Sünde und den Stolz und den Unglauben, den jeder von uns eines Tages getragen hat und vielleicht heute noch trägt in unseren Herzen. Aber wir müssen uns die Frage stellen, ja, wie hat Gott das getan? Wie hat Gott uns mit sich selbst versöhnt? Wir haben jetzt darüber nachgedacht, was der Vater getan hat, indem er uns geliebt hat. Aber wie hat er uns mit sich selbst versöhnt? Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wie versöhnte uns Gott mit sich selbst? Und ich möchte uns das wieder beantworten durch den Text, durch die Bibel, durch den 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Im Vers 18 lesen wir, dass der Vater versöhnte uns durch Christus. Im Vers 19 lesen wir, dass Gott uns in Christus versöhnt. Er war in Christus. So versöhnte er uns in Christus. Und Vers 21, und davon haben wir heute schon gehört, auch in der Kinderansprache, versöhnte Gott uns durch Stellvertretung. Er versöhnte uns durch Christus, er versöhnte uns in Christus und er versöhnte uns durch die Stellvertretung. Wir lesen im Vers 19, hier fängt eigentlich die Stellvertretung schon an. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Gott rechnete die Sünden der Menschen, die an ihn glauben, ihnen nicht an. Ja, was hat Gott damit gemacht? Hat er die Sünden einfach unter den Teppich gekehrt? Nein. Er legte die gerechte Strafe für unsere Sünde auf seinen Sohn, Jesus Christus. Gott ist gerecht und er kann über Sünde nicht hinwegsehen. Wir Menschen sagen oft Gnade vor Recht, aber das ist nicht recht. Das ist nicht gerecht. Und jeder würde diesen Satz Gnade vor Recht auf Äußerste hassen, wenn es um seine eigene Gerechtigkeit geht. Und wenn ihm Ungerechtigkeit widerfahren ist, dann würde er niemals davon sprechen, Gnade vor Recht. Gerade wenn es eine Tragödie vielleicht in seinem Leben passiert ist und jemand das Leben eines seiner Liebsten gestohlen hat. Er würde im Gerichtssaal stehen und nach Gerechtigkeit rufen. Und er würde jeden Richter dafür hassen, der diesem Sünder, der das Leben seines Kindes genommen hat, Gnade schenkt. Einfach so. Nein, es ist nicht gerecht. Gnade vor Recht ist nicht gerecht. Und deswegen, weil Gott gerecht ist, hat er die Sünde nicht einfach nur unter den Teppich gekehrt, sondern er hat sie auf einen anderen auferlegt, auf einen Stellvertreter, auf seinen eigenen Sohn, Jesus Christus. Wir müssen nämlich verstehen, wir haben ein doppeltes Problem. Zum einen sind wir vor Gott schuldig. In Adam lesen wir, haben wir alle gesündigt. Vielleicht denkst du, ja, wieso muss ich mit Gott mich versöhnen? Ich habe doch gegen Gott nichts getan und ich habe kein Problem mit Gott. Nein, in Adam, sagt das Wort Gottes, haben wir alle gesündigt. In Adam haben wir uns alle von Gott abgewendet. Und so braucht jeder Mensch die Vergebung Gottes. Jeder Mensch muss mit Gott versöhnt werden. Ohne die Versöhnung mit Gott wird er niemals in Frieden mit Gott sein. Und deswegen wird er niemals mit Gott sein, wenn er die Versöhnung niemals bekommt. Wir sind, wie gesagt, zum einen schuldig, weil wir Sünder sind. Aber das andere Problem, was wir haben, ist, dass wir von unserer Natur aus unter der Herrschaft der Sünde sind. Das sind die zwei Probleme, die wir haben. Wir sind Sünder, schuldig für die Sünde, die wir haben, aber wir sind auch unter der Herrschaft der Sünde. Die Sünde ist von der Natur aus unser Herr. Sie ist unsere Herrin, wenn man so möchte. Wir dienen der Sünde. Wir sind geknechtet, versklavt und gefangen. Und so brauchte Gott einen Weg, nicht nur einfach die Sünde an einem anderen zu bestrafen und uns damit zu vergeben, sondern Gott musste auch durch diesen Weg die Kraft, die Macht der Sünde brechen, damit die Sünde als unsere Herrin entthront wird und wir einem anderen König dienen, nämlich Gott. Einmal kam eine Frau zu einem Pastor und sagte, mein Mann hat mich und unsere zwei Kinder verlassen. Er hat mich betrogen, hat eine Affäre mit einer anderen verheirateten Frau und er hat uns verlassen. Und sie erzählt diesem Pastor ihren Schmerz und sagt, ich konfrontierte ihn mit diesem Problem. Ich wollte ihm vergeben. Ich wollte, dass er zu uns zurückkommt. Aber er schaute mir in die Augen und sagte, er liebt mich nicht mehr. Er liebt die andere Frau. Und ja, die eine Frage ist, welchen Grund hat diese Frau gehabt, um diesen Menschen, der sie auf eine so grausame Art und Weise betrogen hat, ihr diesen Schmerz angefügt hat, welchen Grund hatte diese Frau, ihm vergeben zu wollen? Welchen Grund hatte diese Frau gehabt, den Wunsch zu äußern, dass er wieder zurück zu ihnen kommt? Keinen Grund. Und selbst so viel sie Vergebung bei sich hatte, und sie hätte wahrscheinlich durch Christus natürlich, es war eine christliche Frau, die Kraft gehabt, diesen Menschen zu vergeben, weil Christus vergeben hat, weil Christus ihr vergeben hat und sie zu ihrem Kind gemacht hat. Aber ganz gleich, wie stark ihr Wille war, diesen Menschen zu vergeben, wie stark sie wollte, dass er zu ihr nach Hause zurückkommt, sie hätte niemals diese Versöhnung bewirken können. Warum nicht? Weil dieser Mensch nicht nur einfach etwas getan hat, was er nicht bereut. Er zeigt kein bisschen Reue. Er sagt ihr in die Augen, ich liebe dich nicht mehr, ich liebe die andere Frau. Er hat nicht nur etwas getan, was er nicht bereut. Sein Herz war nicht bei ihr. Deswegen konnte sie niemals durch ihren Willen und durch ihre Vergebungsbereitschaft bewirken, dass sie wieder versöhnt werden. Und dieser schreckliche Beziehungsbruch zeigt uns ein Stück weit, welche Beziehung wir vor der Versöhnung mit unserem Vater hatten. Gott hat uns alles gemacht. Und wir haben ihm in die Augen geschaut und haben gesagt, wir lieben dich nicht. Wir möchten nicht dir folgen. Wir lieben jemand anderes. Wir lieben unsere Sünde. Wir möchten von dir nichts wissen. Lass uns einfach in Ruhe. Und so sehen wir, Gott musste uns nicht nur vergeben. Er musste die Kraft für die Versöhnung, die Kraft der Sünde unterbrechen und brechen. Und das hat Christus getan. Das hat Gott, der Vater, durch seinen Sohn getan, durch Jesus Christus. Indem er am Kreuz hing und diese Strafe für uns getragen hat. Wir lesen nochmal Vers 21, wo dieser Gedanke der Stellvertretung ganz groß rauskommt. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Gott hat das Problem der Schuld gelöst, aber auch das Problem der Kraft. Und was meint hier Paulus, wenn er sagt, dass Gott Christus zur Sünde gemacht hat? Meint er damit, dass Gott Christus zu einem Sünder gemacht hat? Nein. Jesus war immer ohne Sünde gewesen und er ist es immer noch. Und er war auch nicht am Kreuz ein Sünder plötzlich geworden. Aber was meint Paulus damit, wenn er sagt, dass Gott ihn zur Sünde gemacht hat? Meint er damit vielleicht, dass Gott, der Vater, Jesus Christus am Kreuz zu einem Opfer für die Sünden gemacht hat? Oder ein Sühneopfer, um unsere Schuld zu sühnen? Ja, mit Sicherheit. Das hat der Vater gemacht. Jesus ist ein Opfer am Kreuz geworden. Aber ich glaube, Paulus sagt hier etwas mehr, als dass Jesus nur ein Opfer geworden ist. Und das möchte ich mit einem Gedanken aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 13 untermauern. Im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 13. Hier lesen wir, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Wenn es heißt, dass Jesus vom Vater zur Sünde gemacht wurde, dann meint es, dass Jesus am Kreuz zu einem Sündenbock gemacht wurde. So wie es im Alten Testament war, wo ein makelloser Ziegenbock gesucht wurde. Man hat auf ihm die Hände aufgelegt und damit diese Stellvertretung deutlich gemacht. Ich übertrage meine Schuld auf dich, auf dieses Tier. Und dann hat man diesen Sündenbock in die Wüste gescheucht. Und so gab es ein Bild, dass dieser Bock meine Sünde davongetragen hat. Aber das Neue Testament erklärt es uns und sagt, nein, das war nur ein Bild. Dieser Sündenbock konnte niemals Sünde wahrlich auf eine richtige Art und Weise von uns wegnehmen. Dazu musste Jesus Christus kommen. Dazu musste ein Mensch am Kreuz sterben. Und nicht nur ein Mensch, sondern auch Gott. Damit er nicht nur einen Menschen errettet, sondern viele. Jesus wurde am Kreuz zu diesem Sündenbock gemacht, um die Kraft der Sünde in unserem Leben zu brechen. Seht ihr, so liebevoll ist Gott, unser himmlischer Vater. Das ist der Preis, wozu Christus geboren ist und welchen der Vater bezahlte, indem er uns mit sich selbst versöhnen wollte, weil er uns geliebt hat. In 4. Buch Mose, Kapitel 4, glaube ich, spricht Gott zu seinem Volk darüber, was unrein ist. Ich möchte es nur mündlich erwähnen. Es ging dort um einen Aussätzigen, es geht dort um Kranke und um Tote. Und Gott hat es damals strikt seinem Volk verboten, einen Aussätzigen zu berühren, einen Kranken zu berühren und einen Toten zu berühren. Und wenn jemand doch eines dieser Dinge getan hat, so war er unrein. Und er musste außerhalb des Lagers oder später außerhalb der Stadt eine gewisse Zeit verbringen und galt als unrein. Er durfte nicht in die Mitte der Gemeinschaft des Volkes Gottes kommen. Und es ist ganz interessant, dass besonders der Evangelist Lukas einige Begebenheiten über Jesus erwähnt, wo er genau das getan hat. Besonders in Kapitel 5 lesen wir es und in Kapitel 8. Da kommt ein Aussätziger, fällt vor Jesus nieder und bittet ihn, damit er ihn reinige. Und Jesus streckt seine Hand aus nach diesem Aussätzigen und berührt ihn. Und ein treuer Jude würde am liebsten in diesem Moment ausschreien, halt, Jesus, er ist voller Aussatz. Fasse ihn nicht an, du wirst auch unrein. Aber Jesus streckt seine Hand aus, rührt diesen Aussätzigen an. Und nicht Jesus wurde unrein. Der Aussätzige wurde rein. Ein wenig später kommt ein Vater zu Jesus und sagt, meine Tochter, meine 12-jährige Tochter liegt im Sterben. Komm doch bitte und heile sie. Und Jesus macht sich auf den Weg und unterwegs rührt ihn eine Frau an, die schon seit 12 Jahren einen Blutfluss hatte. Sie galt als unrein. Und ein treuer Jude würde am liebsten auch in diesem Moment aufschreien, halt Jesus, lass nicht zu, dass diese Frau dich berührt. Du wirst unrein. Und diese Frau berührt Jesus. Und im selben Augenblick wird sie rein. Aber Jesus wurde nicht unrein durch diese Berührung. Und dann kommt er in das Haus dieses Vaters, der um seine Tochter gefleht hat, die im Sterben liegt. Und die Tochter ist mittlerweile gestorben. Und Jesus streckt seine Hand aus und nach der Hand des toten Mädchens, und auch hier würde ein treuer Jude sofort schreien, halt, rühr die Tote nicht an, du wirst unrein werden. Aber Jesus streckt seine Hand aus nach diesem Mädchen und sagt, Talita, komm, das heißt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und im selben Augenblick wird das Mädchen von der Unreinheit des Todes befreit und mit Leben erfüllt. Dabei hat sich Jesus nicht verunreinigt. Genau das ist am Kreuz geschehen. Als Jesus unsere Sünde am Kreuz trug, wurde er dadurch nicht verunreinigt in seinem Wesen. Aber wir sind dadurch rein geworden, wenn wir an Christus glauben und uns zu ihm bekennen. Niemand ist ohne Sünde. Der große schottische Prediger Thomas Boston sagte einmal, wenn die Menschen mein Herz kennen würden, so hätte ich keine 4 Freunde mehr, die in Schottland geblieben wären. Und ich möchte, dass du weißt, gerade die Sünde, wenn du mit Gott noch nicht versöhnt bist, gerade die Sünde, die in deinem Herzen ist, von der vielleicht niemand weiß, aber die Sünde, die du am meisten fürchtest, die Sünde, durch die du deinen Ruf verlieren könntest, wenn sie rauskommt, die Sünde, die, von der du dich fürchtest, wenn jemand davon erfährt, weil es dir dann schlecht gehen wird, du vielleicht deine Ehre verlierst und sonstiges. Wisse, dass Christus genau gekommen ist, um diese Sünde zu tragen. Dass Christus gekommen ist, um diese Sünde stellvertretend für dich am Kreuz zu tragen, dafür bestraft zu werden und dafür zu sterben. Und dafür auch aufzuerstehen, um dich von dieser Sünde zu befreien. Und dich als ein gerechtes Kind Gottes, nicht durch deine Gerechtigkeit, sondern durch seine eigene Gerechtigkeit vor sich hinzustellen. Jeder Aussätzige, jeder Kranke und jeder Tote, es waren Menschen, die man gemieden hat. Und wir haben vorgesehen, Jesus hat sie alle berührt. Und normalerweise war es so, dass wenn jemand diese Menschen berührt hätte, oder ja, diese Leiche, so müsste er außerhalb des Lagers, so musste er aus der Stadt hinausgehen und dort eine gewisse Zeit verbringen. Jesus wurde nicht unrein dadurch, das haben wir gesehen. Und trotzdem, auf seinem letzten Weg, aus Jerusalem hinaus, wurde er begleitet, um außerhalb der Stadt zu sterben. Er wurde gerechnet wie ein Unreiner, der außerhalb des Lagers, der diese Schmach trug, nicht weil er unrein geworden ist, sondern weil wir unrein waren und weil wir die Reinheit Christi brauchen. Er wurde geboren, um das zu empfangen, was du verdient hast. Und er wurde geboren, damit du das empfangen kannst, was er verdient hat. Das ist hier die doppelte Zurechnung, die im unserem Predigtext in Vers 21, 2. Korinther 5, so deutlich hervorkommt. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden, die vor Gott gilt. Aber das ist noch nicht alles, was du wissen musst in diesem Text. Paulus hat dir deutlich gemacht, dass du verstehen musst, wenn du über das Kreuz nachdenkst, dass der Anfang des Evangeliums die Liebe des Vaters zu dir ist. Das andere, was du noch verstehen musst, dass wie hat der Vater dich, wenn du an ihn glaubst, mit sich selbst versöhnt, nämlich durch Jesus Christus, in Jesus Christus und durch Stellvertretung. Aber das dritte, was du auch wissen musst in dem Text, wozu? Wozu hat Gott dich erlöst? Wozu hat er dich versöhnt, wenn du versöhnt bist? Viele meinen vielleicht oft, dass das Ziel der Errettung die Errettung ist. Aber die Errettung ist nicht das Ziel. Es war noch niemals das Ziel gewesen, auch im Alten Testament nicht. Ich lese gerade in der Schriftlesung durch 2. Buch Mose und da wurde es mir so deutlich, 14 Mal, bevor Gott sein Volk aus Ägypten hinauszogen ließ, durch Mose und durch Aaron und durch andere Älteste, 14 Mal wird dort erwähnt, von Kapitel 5 bis Kapitel 12, zum Pharao, lass mein Volk ziehen. Aber es wird immer gesagt, damit. Lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. So ist der Zweck der Errettung nicht die Errettung, sondern die Errettung ist das Mittel zum Zweck. Der Zweck oder das Ziel ist der Dienst Gott gegenüber. Und das lesen wir auch in unserem Text im Vers 15. Und er, so Jesus, er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wie können wir für Gott leben? Es gibt viele Dinge in der Bibel, die uns deutlich machen, wie wir für Gott leben können, was für einen Dienst wir an Gott tun können oder ihm zur Ehre tun können. Aber in unserem Text konzentriert sich Paulus auf einen ganz bestimmten Dienst. Er sagt hier im Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus. Aber dieser Dienst, ja, also mit der Erlösung, hat Gott uns auch einen Auftrag gegeben, eine Verantwortung, seine Botschafter zu sein. Und dieser Text, dieser Auftrag Botschafter fließt eigentlich durch den ganzen Text, den wir gelesen haben. Wie gesagt, Vers 15, wir sind dazu versöhnt worden, dazu hat Christus uns erlöst, damit wir für ihn leben, damit wir ihm dienen. Ja, worin besteht denn der Dienst? Das lesen wir schon im Vers 18, dass Gott uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Im Vers 19 lesen wir, dass er uns das Wort der Versöhnung in uns legte. Und auf diese Art und Weise sind wir nun als versöhnte, erlöste, vergebene Kinder Gottes seine Botschafter. Botschafter. Was ist ein Botschafter? Ein Botschafter, er lebt in einem fremden Land. Ein Botschafter, du wirst niemals die Interessen eines Botschafters zu hören bekommen. Beziehungsweise, wenn er von irgendwelchen Interessen spricht, wenn er irgendwo vermittelt oder irgendetwas sagt, so ist seine ganze Botschaft mit den Interessen seines Landes verbunden. Und ich schaue ab und zu die UN-Sicherheitsratssitzungen, wo diese ganzen Botschafter dort um diesen runden Tisch versammelt sind und über verschiedene Dinge, die in der Welt vorgehen, sich besprechen und bestimmte Maßnahmen treffen. Und wenn du siehst, ein Botschafter, vor einiger Zeit ist ein Botschafter plötzlich gestorben. Und dieses Land hat einen weiteren Botschafter ausgesandt. Er sieht ganz anders aus, aber das, was er sagt, ist nichts anderes, was sein vorheriger Botschafter gesagt hat. Das heißt, die Botschaft, die er vertritt, hängt nicht an dem Menschen, der diese Botschaft spricht, sondern es hängt an der Botschaft, an dem Land, dem der Botschafter angehört. Und so sagt Paulus, wir sind Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott sie selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Weil Gott in Christus für uns einen Stellvertreter bereitet hat, hat er uns die Gnade verliehen. Das ist eine unbeschreibliche Gnade. Nicht nur vergeben zu sein, sondern auch in einer bestimmten Weise Christus zu widerspiegeln und nun ihn zu vertreten als sein Botschafter. Und deswegen haben wir hier diese Gemeinde. Deswegen gibt es Menschen, die an Christus glauben. Deswegen gibt es Menschen, die über das Wort Gottes sprechen, die das Wort Gottes predigen. Ganz gleich, welcher Art Botschafter du bist, wenn du einen Verkündigungsdienst hast, dann verkündigst du als Botschafter das Wort Gottes. Wenn du eine andere Funktion hast, wenn du ein Nachbar bist, bist du genauso ein Botschafter. Denn du gibst eine Botschaft mit deinem Leben und mit deinem Zeugnis, was du vor deinen Nachbarn hast, das preis, was in deinem Herzen ist. Und das ist der Auftrag, den Gott einem jeden von uns gegeben hat. Und das ist ein wunderbares Privileg, den Gott uns hier geschenkt hat, nicht nur uns zu vergeben, sondern uns auch diesen Auftrag zu geben. Und dieser Auftrag beginnt nicht nur im Missionsbefehl in Matthäus 28, sondern er beginnt schon bei Abraham. Als Gott Abraham als einen 75-jährigen alten Mann, muss man sagen, aus seinem Land gerufen hat, war Abraham ein Götzendiener. Er kam aus einer Familie, die Götzen angebetet haben. Und er war dazu noch ein Iraker. So, wenn man heute zu einem Juden sagt, euer Vater Abraham war ein götzendienerischer Iraker, so würden sie vielleicht etwas zusammenzucken, aber das war so. Gott hat ihn aus dieser Finsternis herausgeholt und ihn zu einem Botschafter gemacht, der ein Zeugnis mit seinem Leben durch die Welt gegangen ist und den Menschen gezeigt hat, dass er einem anderen Gott dient. Und deswegen wohnte er auch in Zelten, sagt uns der Hebräerbeschreiber, weil er nicht auf die bleibende Stadt hier vertraute, sondern an eine Stadt glaubte, dessen Erbauer und Baumeister selbst Gott ist. Und so lesen wir, dass Gott ihn reichlich gesegnet hat und ihm gesagt hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet sein alle Familien auf der Erde. Der Grund für den Missionsbefehl hat nicht Jesus gelegt in Matthäus 28, sondern Jesus hat ihn nur bestätigt. Der Grund wurde schon gelegt bei Abraham. Und so in dem Bund, den Gott mit Abraham gelegt hat und geschlossen hat. Und dieser Bund hat in Jesus Christus hat stattgefunden. Und wir dürfen weiterhin als Zeugen und als Botschafter Gottes, als hier diese Gemeinde und jeder Einzelne in seinem Umkreis nach jeder Funktion, die jeder hat, ein Zeugnis sein für Christus, ein Zeugnis sein als Botschafter, die wir deutlich machen mit unserem Leben und mit unseren Zeugnissen, wenn wir gefragt werden, wie es 1. Petrus 3 sagt, geben wir jedem Menschen Rechenschaft über die Hoffnung, die in uns ist. Wenn du auf das Kreuz blickst, dann siehst du dort den Ausdruck der Liebe des Vaters. Der Vater und der Sohn trugen einen hohen Preis, um dich zu versöhnen. Gott hat uns hier als eine Gemeinde gegeben, eine Botschaft, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Und mit unserem Leben und unserem Zeugnis zeigen wir auf den Versöhnungsdienst Gottes. Durch Christus, in Christus und durch die Stellvertretung, die Gott uns gegeben hat. Als die einzige Hoffnung auf Errettung. Der einzige Weg, um vergeben zu werden, gereinigt zu werden und zu leben. Was für ein Vorrecht, was für eine Gnade. Was Gott am Kreuz durch Christus getan hat, ist bestimmend für das, wer und was wir in Christus sind. Unser Denken, unser Reden und unser Tun, unser ganzes Leben. Preis sei Gott dafür dargebracht und wir möchten ihn jetzt auch anbeten in diesem Gebet und ihn verherrlichen für das, was er in Christus getan hat. Ich möchte beten. Amen.